Hallo Dennis.
Grüß dich, Kevin. Na, wie ist die Lage? Wie sind die Vibes?
Laufen? Nee,
Ja?
aber denen geht's gut.
Okay.
Den Vibes geht's gut. Die Vibes sind gut. Ich befinde mich gerade, während wir hier sprechen, auf einem Rastplatz an der Autobahn A3. Wir sind der mobile Podcast.
Ja, absolut. Ich bin auf der B56 an der Berliner Freiheit.
Aber die ist nicht, wie man glauben könnte, etwa in Hamburg, sondern in Nordrhein-Westfalen, richtig?
Richtig, in Bonn.
Mhm.
Ja, ich
Ist ja.
verbringe meine Woche in Bonn. Es ist wunderschön, gerade am Hofgarten vorbei, aber jetzt auch schon wieder auf dem Weg zur Diplomatenrennbahn.
Hast du eigentlich gewusst, dass Bonn mal Hauptstadt war, Dennis?
Ehrlich? Nee, das ist mir neu.
Ja,
Aber
das.
ich beschäftige mich in meinem Leben auch eher mit Dingen wie Twitter und sozialen Netzwerken.
Wer das auch getan hat, hier sind wieder die Überleitungskönige, guten Abend. Wer das auch getan hat, ist die FT, die Financial Times. Und das ist meine erste Meldung, mit der ich dich heute ein bisschen abholen möchte. Die FT hat nämlich einen sehr illustren Text, boah, ich bin echt mein Vater geworden in Formulierung, einen sehr, sehr lustigen Text geschrieben mit der Überschrift »We tried to run a social media site and it was awful«. Also wir haben versucht, eine Social Media Seite zu betreiben und es war fürchterlich, in dem es darum geht, dass sie probiert haben, eine eigene Mastodon-Instanz zu hosten, nämlich die FT mit dem
Ja.
Namen AlphaVille Club. Quasi eine Art eigene Instanz im Fediverse, das war der Plan. Und sie schreiben hier, for the benefit of needy billionaires, hier sind einige Dinge, die wir gelernt haben und warum wir glauben, dass die Verantwortung für ein Social Media, für eine Social Media Seite zu übernehmen, eine schreckliche Idee ist. Und das haben sie mit einigen Stichpunkten geschrieben. Manche von denen sind technisch, aber es sind auch so manche Punkte wie alles, was wir hier schreiben, ist aus einer UK, also aus einer Großbritannien-Perspektive, aber Anwälte sind überall. Vermutlich ist jetzt gerade sogar einer direkt hinter dir. Sie haben geschrieben, dass die Dinge, die Sie hier reingeschrieben haben, none of the things just referenced are fun. Also es macht alles keinen besonderen Spaß, was Sie gemacht haben. Und sind so am Ende zu dem Conclusio gekommen, also wir werden diese Idee sterben lassen. Für 3 Monate bleibt das jetzt noch online, aber wenn wir merken, der Traffic ist auf null, machen wir es zu. Und wie das manchmal so mit den Experimenten ist, kann man sich manchmal freuen und manchmal nicht, aber bei dem her kann man sich freuen, dass es wenigstens nicht 44 Milliarden Dollar gekostet hat. Und das ist ja auch etwas, schreiben Sie.
Ich finde das ganz interessant. Also ich habe mir die ganzen Punkte in diesem Artikel auch mal durchgelesen. Und im Grunde ist ja das große Problem die rechtliche Konsequenz, die sich aus all dem ergibt, die bei weitem die Fähigkeiten, die Ressourcen und das Gefühl, das in irgendeiner Art und Weise beherrschbar zu halten, von einem doch relativ großen Medienhaus übersteigen. So. Und ich finde das interessant, also natürlich einmal aus der Medienbrille, aus der wir beide hier im Podcast immer so ein bisschen so auf dieses Thema gucken. Aber ich finde das auch interessant, weil das natürlich Rückschlüsse darüber zulässt, wenn die Financial Times mit ihrem AlphaVille-Angebot nach so einer kurzen Zeit schon aufgibt, weil es einfach systemisch nicht geht, dann kann man natürlich hochrechnen, wie ein wirklich großes Unternehmen wie Twitter mit solchen Themen konfrontiert sein muss. Und was eben der Faktor
Ja,
Content-Moderation,
absolut.
über den wir ja öfter schon gesprochen haben, einfach in der Relevanz bedeutet, dabei so eine Plattform zu führen. Was, glaube ich, auch Elon Musk nach wie vor noch nicht sieht, aber auf ihn zukommen wird.
Ich glaube, dass die FT da einfach eine gewisse Weitsicht beweisen, ehrlicherweise, weil sie ja, wie sie auch schreiben, also bislang ist nicht schief gegangen, aber sie hätten auch gern, dass das so bleibt. Also sie schreiben zum Beispiel, was ist mit der GDPR? Das ist die
Datenschutzgrundverordnung.
genau, DSGVO, danke. Und schreiben also, die Financial Times treats user data with a combination of disinterest and uninterest. Also die Financial Times behandelt NutzerInnen-Daten mit einer Mischung aus Desinteresse und Uninteresse. Aber das ist nicht genug, um zu garantieren, dass wir mit allen weltweiten Regelungen und Gesetzen konform gehen. Und diese Vorsicht und Weitsicht, die würde ich in der Tat auch einem Elon Musk eben nicht unterstellen. Und er sagt, er ist ja eher so einer Break Things. Also ich gehe da jetzt erstmal hin und wenn es schief geht, dann können wir immer noch weiterreden. Die einen zahlen eben Miete und die anderen tun das nicht.
Grundsätzlich würde mich noch interessieren, was der Unterschied zwischen Disinterest und Uninterest ist. Das bin ich so ein bisschen gerade raus. Aber nochmal, um ganz kurz doch auf diese Mediensicht zu gehen.
Ja, bitte.
Ich finde natürlich, dass gleichzeitig, ich meine, wir beide begleiten ja auch Redaktionen, Medienhäuser in diesen digitalstrategischen Fragen. Und ich weiß nicht, wie dir das in den letzten Monaten ging. Ich habe viel mit Redaktionen auch über Mastodon gesprochen und über die Frage, wie sinnvoll wäre das jetzt, dahin umzusteigen. Und zwar nicht allein eben mit den Accounts, sondern als Betreiber von Instanzen, auch mit dem Blick darauf, dass ja jetzt der öffentlich-rechtliche Rundfunk angehalten ist, eine eigene Plattform zu schaffen. Ja. Eine eigene große. So, und da gibt's ja mitunter so die Idee, das machen wir jetzt bei Mastodon. So. Und natürlich ist jetzt so eine Veröffentlichung der Financial Times aus dieser Sicht eine Katastrophe. Das möchte ich auch mal festhalten. Weil damit können natürlich jetzt alle wedeln, die sagen, das war schon immer eine schlechte Idee, in so eine Richtung zu gehen.
Ja, also hauspolitisch stimme ich dir komplett zu. Ich finde, da sind aber einige spannende, also man kann das eben aber auch positiv nutzen und besetzen. Denn klar, die Öffentlich-Rechtlichen sind dazu angehalten, so etwas aufzubauen. Sie sind aber auch dazu angehalten, das eben auch mit einer gewissen Weitsicht und klug zu tun. Also viele dieser Überlegungen, also was ist mit der Datenschutzgrundverordnung beispielsweise, hätte man sich da ja ohnehin gestellt. Also ich glaube, vermutlich könnte man das früher oder später in Gesprächen auch entkräften. Viel Spaß. Finde ich, was bedeutet das denn eigentlich für die kleineren Medienhäuser, weil im öffentlich-rechtlichen Rundfunk ist durchaus zuzutrauen, das auch zu stemmen, wenn er denn das mal täte. Aber diese kleineren Medienmarken wie Heise, die sich ja beispielsweise jetzt entschieden haben, eine eigene Instanz aufzubauen, die werden mit diesem Problem ja auch konfrontiert sein, wenn sie dann anfangen, mehr Marken und mehr JournalistInnen und mehr Menschen auch zuzulassen, als nur die eigenen.
Blätter. Ja, interessanterweise hat Heise ja ein sehr krasses Justiziariat. Also ich glaube, der Justiziar von Heise, der ist ja kürzlich in Rente gegangen, der bisherige. Ich weiß noch immer, wie der auf irgendwelchen Konferenzen über das Heise-Forum, was ja so eine Brutstätte des toxischen Maskulinen auch mitunter ist. Also wenn man mal denkt, bei Twitter und YouTube in den Kommentarspalten geht's heftig zu, dann würde ich auch immer noch mal bei Heise vorbeigucken zusätzlich. Und der hat auf irgendwelchen Konferenzen hat er immer gesagt, wir pflegen unsere Trolle. So, und gerade Heise würde ich interessanterweise jetzt in dem Kontext zutrauen, dass das eher ein Unternehmen ist mit seinem Justiziariat und welche Haltung die so generell haben, die das durchfechten. Super interessanter Punkt, dass du die hier anführst, weil das eigentlich so deinen Punkt unterstützt. Vielleicht muss man die Punkte jetzt auch mal näher betrachten und ausfechten.
Total. Also unterm Strich will ich ja auch nicht sagen, dass sie, also so wie man das bei der Financial Times liest, dass sie sind da so ein bisschen, glaube ich, reingestolpert. Und also sie eröffnen den Text auch mit "We thought it might be fun to host a Mastodon server. Boy, were we wrong." Also es war halt eher so ein kleiner Ausflug. Wir probieren das mal aus. Und die haben dann in diesem Prozess zum Beispiel hier Sachen gemerkt wie, also per Default hat man Zugriff auf die Direct Messages. Wenn man Administrator ist, da haben wir kein Interesse drin. Und bevor wir das hier irgendwie uns damit näher beschäftigen, ist der beste Weg, einfach alles zu löschen. Also die sind da sehr rigoros. Ich schätze aber auch, dass sie einfach gemerkt haben, das würde ihnen über den Kopf wachsen. Und das klingt jetzt eben nicht so, als wäre diese Mastodon-Instanz halt eine FT-weite, grundsätzliche neue Offensive, soziale Netzwerke eben neu zu denken und auch nach Hause zu bringen, sondern es war eher so ein Versuch. Und sie haben festgestellt, da hängt aber ein bisschen mehr dran, als das einfach mal zu machen.
Ja, interessant. Also insofern, wir sehen es positiv als Diskussionsbeitrag.
So, genau. Und ich glaube, dass es eher ein Impuls sein kann. Macht gerne neue Mastodon-Instanzen, aber überlegt euch vorher, ob ihr das auch wirklich hinkriegt. Was ja auch dafür spricht, es am Ende, wenn man es macht, richtig zu machen, weil das dann auch bedeutet, dass man eben nicht als Nutzer auf dieser Instanz nach 3 Monaten wieder sich eine neue suchen muss. Kommt ja auch dazu. Okay, das nächste Ding ist eine Sache, die ist ein bisschen komplex und wir können die jetzt auch nicht in aller Komplexität dekonstruieren, aber sie ist trotzdem in gewisser Weise spannend. Und zwar hat Twitter in der Nacht zum Donnerstag etwas gestartet, eine neue Partnerschaft mit Third-Party Brand Safety Reporting Unternehmen. Nämlich ganz konkret heißen die beiden Double Verify und Integral Ad Science. Und das sind Unternehmen, die dabei helfen, ausgespielte Werbung in richtige Kontexte zu stellen. Damit erfüllt Twitter die Anforderungen, die sie sozusagen erfüllen müssen, weil sie Mitglied in GARM sind, der Global Alliance for Responsible Media Brand Safety. Und finde ich, ist eine spannende, aber doch auch sehr überraschende Antwort auf den Vorwurf vieler Werbekunden, dass Twitter seit der Übernahme durch Elon Musk die Brand Safety gefährde und Werbung in seltsamen und falschen Kontexten platziere. Zum Punkt 1 gilt natürlich auch, die Brand Safety ist natürlich auch gefährdet, einfach weil Twitter inzwischen so ist, wie Twitter ist. Also das lösen sie damit natürlich nicht. Aber Punkt 2, den Kontext, in dem die Werbung auftaucht, den gehen sie damit ja tatsächlich an und sagen auch selber, dass 99% der Impressionen diesen Richtlinien der GARM entsprachen. Wie finden wir das, dass sie das jetzt mit einer Third-Party-Initiative gemeinsam gestalten?
Naja, ich bin ja Journalist und als Journalist fällt mir natürlich, wenn ich solche Statements sehe, jetzt erstmal auf, dass da dieser Satz drin steht, dass sie eh dazu verpflichtet waren. So, und damit ist mir als Journalist jetzt erst einmal und ich bin in diesem Thema nicht tief drin, aber erst einmal die Vermutung am nächsten zu sagen, wenn sie eh dazu verpflichtet waren, bin ich mir nicht sicher, ob das an dem Problem jetzt wirklich was löst oder ob das nur eine im aktuellen Diskussionskontext gut platzierte Pressemeldung ist. Mhm. Weißt du, was ich meine?
Ja, zu 100%. Sehe ich auch so. Auf der anderen Seite sind sie da Mitglied seit Juni 2019. Mhm. Und diese Probleme sind tatsächlich ja relativ frisch entstanden. Dementsprechend bin ich mir da nicht so sicher, ob das nicht auch einfach eine Art Reaktion ist auf wirklich offenbar wirklich stark schwindende Werbekunden, um irgendwie wieder Fuß zu fassen, um Argumente zu bieten, um Überzeugung auch überhaupt zu ermöglichen wieder.
Aber das ist das, was ich meine. Das ist jetzt vielleicht ein Argument, aber in der Tragweite vielleicht auch noch nicht die Lösung. Also das ist, müssen wir vielleicht noch ein bisschen beobachten, was da rumkommt und wie Reaktionen darauf ausfallen. Es ist nur meine Hellhörigkeit.
Ich würde dir auch zustimmen, dass das vermutlich die Plattform nicht retten wird. Mhm. Und auch die Probleme mit ihren Werbekunden vermutlich nicht verändern wird. Was es aber tatsächlich tut, ist ja eine Art Reaktion zu zeigen auf die schwindenden Werbekunden. Und das haben wir ja seit längerem nicht mehr mitbekommen, dass das passiert. Mhm. Immerhin das. Ansonsten hat sich, ich habe noch so ein paar Kleinigkeiten hier liegen, manche unterhaltsam, manche nicht so ganz unterhaltsam. Elon Musk hat sich auf Twitter Mr. Tweet genannt. kann sich aber nicht mehr zurücknennen, weil er verified ist und das dann untersagt ist.
Ah, interessant. Ja. Der Nutzername ist ja nach wie vor Elon Musk, oben steht Mr. Tweet drauf und auch das ist jetzt untersagt, das zu ändern oder offenbar. So oft zu ändern?
Ja, okay. Offenbar. Also tatsächlich, ich kann es hier verändern. Ich will es jetzt nicht speichern. Ich habe es gerade nicht mal parallel getestet. Aber er konnte es wohl nur einmal ändern und Twitter lässt ihn nicht mehr seinen Namen zurückstellen.
Ich habe heute gesehen bei TikTok, da kann man das auch nur alle 7 Tage machen. Also vielleicht ist auch eine zeitliche Regelung drin. Interessant.
Und heißt du jetzt Mr. Tok bei TikTok?
Mr. Tick.
Ihr hört den Podcast mit Tick und Tock. Hallo. Dann ein kleines Update zur Episode von gestern, nämlich Nick Fuentes, dieser weiße Nationalist, US-Amerikaner, der nach anderthalb Jahren ungefähr entsperrt wurde, ist jetzt wieder gebannt auf Twitter. Er ist wieder weg.
Also er war, ich glaube, man kann weitergehen als Nationalist, er ist ein Rechtsextremer.
Ist ein Rechtsextremer, so ist es. Es ist nur die Formulierung aus dem Tweet, in der drin stand, dass er wieder gesperrt ist, dass er weißer Nationalist ist, ja.
24 Stunden und er hat dann auch in diesen 24 Stunden, wir haben gestern darüber gesprochen, er ist wieder zu Hause, fühlt sich wieder wohl und hat dann aber auch direkt wieder Antisemitismus losgelassen und andere Dinge. Jetzt ist er wieder weg. Gibt es ein Statement dazu? Natürlich nicht.
Nein.
Ich habe im dazugehörigen Artikel, glaube ich, heute gelesen, den suffisanten Satz, was klar ist, weil Twitter ja auch keine PressemitarbeiterInnen mehr hat.
So ist es leider. Ja. Ich finde das auch schön, weil das große News-Assets ja inzwischen immer unten als letzten Satz drunter drin stehen haben, dass Elon Musk inzwischen der einzige Teil des Presseapparates bei Twitter ist und der natürlich nicht für ein Statement zur Verfügung stand. Das ist schon, ich versuche es mal vorsichtig auszudrücken, das ist schon sehr besonders, dass es leider überhaupt gar keinen Zugriff auf dieses Netzwerk mehr in kommunikativen Belängen gibt. Ne? Mhm.
Mhm. Naja. Absolut.
Ja. Dann noch eine Kleinigkeit, auch da sind wir nicht die Experten und würden euch uns wünschen von euch, Dennis und ich haben da vorher kurz drüber gesprochen, wenn jemand sehr klug ist und sich damit auskennt, freuen wir uns mit Zahlen,
hinter denen Währungssymbole stehen.
Und davor sogar in diesem Fall, denn es geht um Dollar. Wer uns da etwas Kontext liefern kann, also Kontext im Sinne von die ersten 6 Semester BWL bitte ersetzen kann, und zwar plant das Team um Elon Musk herum oder prüft gerade derzeit den Verkauf neuer Twitter-Aktien im Wert von bis zu 3 Milliarden US-Dollar, um einen Teil der 13 Milliarden US-Dollar Schulden, die das Unternehmen jetzt hat, zurückzuzahlen zu können. Die Fragen, die sich dann natürlich aufdrängen, ist, hieß es nicht eigentlich, dass Twitter inzwischen vollständig in Privatbesitz übergegangen ist? Wenn jetzt neue Shares verkauft werden, hieße das, dass es eigentlich eine Abwendung ist von dem Konzept komplett in privater Hand?
Da habe ich eben gemutmaßt, dass das klar in privater Hand ist, aber die Anteile unter den Gesellschaftern, Es gibt ja zum Beispiel immer noch einen Kredit, also ja. Elon Musk ist so Eigentümer, aber es gibt immer noch so einen Kredit, den er da zusätzlich noch woanders genommen hat. Und ist all das, was sich hier mit Anteilen beschäftigt, immer noch in Aktien de facto passiert, die sich eben nur alle in privater Hand befinden und nicht mehr an der Börse gehandelt werden. Das war meine Mutmaßung, aber auch hier von diesen 6 Semestern BWL habe ich nur ein Seminar jemals gemacht.
Zu welchem Thema war das?
Über einen anderen Studiengang, das war Einführung in die Betriebswirtschaftslehre.
Ah ja.
Also das reicht nicht aus.
Also wenn wir jetzt einen Artikel über Aktiva und Passiva fänden, da könntest du mitreden, aber scherz dann bitte nicht. Wer sich tatsächlich viel mit Zahlen beschäftigt, ist Elon Musk selber. Er war nämlich in einem Call bei Tesla und hat so ganz großspurig, so in einem Nebensatz gesagt, let me check my Twitter-Account. Okay, so I've got 127 million followers and it continues to grow very rapidly. Ja, das ist der Move. Also allein die Vorstellung, dass da dieser Typ sitzt und alle, also ich glaube schon, dass da ja schon eine Form der Skepsis gepaart mit Ehrfurcht, glaube ich, schon zusammenkommt, wenn man mit Elon Musk in einem Call ist. Und allein die Vorstellung, dass er so an seinem Computer rumscrollt und rumwischt, vermutlich, und über seinen eigenen Twitter-Account scrollt und nochmal klar machen will, dass er 127 Millionen FollowerInnen hat, zeigt so ein bisschen, wie fest im Sattel er tatsächlich in seinem Ego zu scheinen sitzt. Nämlich gar nicht so sehr. Mm. Wer hätte das gedacht?
Also, wir haben über den 13-Jährigen in der Haut eines Boomers ja hier schon öfter gesprochen. Ja. Mich wundert nichts mehr.
Ich werde dich versuchen, am Montag nochmal zur Verwunderung zu treiben. Und wünsche dir jetzt ein schönes Wochenende, Dennis.
Wir haben ja jetzt Wochenende, richtig. Wir reden nicht über das, was an diesem Wochenende passieren könnte, sondern bis Montag.
Bis Montag.